Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit der Betrachtung zum Sonntag.
Herzlich willkommen zur Sonntagsbetrachtung. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom grüßt Sie herzlich Mario Galgano. Heute für Sie bei uns der Wochenkommentar von Wladislav Bartoszewski und das Sonntagsevangelium sowie für unsere muslimische Freunde ein in die Feder geschrieben Spezial. Und weiter haben wir noch eine Überraschung für Sie, aber das später. Jetzt gibt es zuerst Nachrichten. Die Kirchenmusik stellt nach den Worten von Papst Benedikt XVI. Einen Reichtum von unschätzbarem Wert dar. Sie hebe sich von den anderen künstlerischen Ausdrucksformen ab, da sie einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie bilde, erklärte Benedikt XVI. Am Samstag in Rom. Der Papst äußerte sich bei einem Besuch des Päpstlichen Instituts für Kirchenmusik. Dabei weihte er die restaurierten Räume der im römischen Aurelioviertel gelegenen Einrichtungen. Die Kirchen rücken nach Einschätzung des Berliner Kardinals Georg Sterzinski in gesellschaftspolitischen Fragen auseinander. Es werde schwieriger, zu gemeinsamen Stellungnahmen zu kommen, sagte Sterzinski am Samstag in Berlin. Bei einem Politikerempfang des Erzbistums führte der Erzbischof als Beispiel unterschiedliche Positionen zur gesetzlichen Stichtagsregelung für die Embryonenforschung an. Das waren die Tagesmeldungen. Und nun hören Sie den Wochenkommentar von Wladislav Bartoszewski. Am 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, also am 27. Januar 2005, hielt der Politiker, Publizist und Historiker Bartoszewski während der dortigen Gedenkveranstaltung eine vielbeachtete Rede. Ein Thema, das er bei uns weiter ausführt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, für die meisten von uns hat das Wort Wahrheit eine positive Bedeutung. Doch ist sie auch verdient, bei genaueren Reflexion offenbart sich das sehr gefährliche Potenzial der Wahrheit. Denn eine Wahrheit ohne Lüge kann nicht existieren. Daraus ergibt sich nahezu automatisch die Versuchung, einen anderen unmittelbar zum Lügner zu machen. Und wenn uns die Geschichte etwas gelernt hat, dann vor allem die Erkenntnis, dass die meisten und größten Tragödien der Menschheit aus der naiven und in der Folge furchtbar verheerenden Überzeugung resultierten, in dem Besitz einzig gültiger Wahrheit zu sein. Damit möchte ich nicht sagen, dass der Begriff Wahrheit abgeschafft werden soll. Im Gegenteil. Es ist nur wichtig, das Wort verantwortungsvoll zu benutzen und ständig im Auge zu behalten, dass die Wahrheit für verschiedene Menschen etwas anderes bedeutet und manchmal völlig andere Formen annimmt. Mein eigener Lebensweg eines 85-jährigen Europäers verläuft mitten durch die bewegende Geschichte Europas des 20. Jahrhunderts. Das Leben in der Wahrheit heißt für mich also zunächst die Verpflichtung zur Erinnerung. Und die Erinnerung wiederum verpflichtet uns alle zur Besinnung sowie zur Erziehung der neuen Generationen im Geiste der Menschenachtung, im entschlossenen Engagement gegen den Antisemitismus, gegen die Fremdenfeindlichkeit und negatives Pauschaldenken über den anderen. Die mutigen guten Taten, die es auch in schlimmsten Zeiten gab, die Ausnahmefälle und die Opferbereitschaft der Einzelnen müssen uns Vorbild bleiben. Denn wenn so etwas wie der Fluch der bösen Tat existiert, dann dürfen wir auch auf den Segen der guten Taten vertrauen und an diesem Segen durch unsere Haltung teilnehmen. Kann ein Mensch von sich selbst behaupten, er habe in der Wahrheit gelebt? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass wir verpflichtet sind, alles Mögliche zu tun, um sich den Kräften des Bösen, der Dummheit, der Aggressivität, der Gleichgültigkeit des Hasses zu widersetzen, auch der menschlichen Neigung zum Vergessen. Das alles zusammen mit dem Willen zur Vergebung und Versöhnung begleitete mich immer und ist zu meinem eigenen Verständnis des Lebens in der Wahrheit geworden.
Das war der polnische Historiker, Publizist und Politiker Władysław Bartoszewski mit seinem Kommentar der Woche. Und nun zum Sonntagsevangelium. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus: Es sind doch alle 10 rein geworden. Wo sind die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Das war das Sonntagsevangelium. Jetzt für Sie etwas Besonderes.
Ein ganz besonderer Studiogast, jemand, den Sie alle gut kennen. Pater Eberhard von Gemmingen ist wieder zurück nach längerer Abwesenheit und hat seinen Platz als Leiter der deutschsprachigen Abteilung bei Radio Vatikan wieder eingenommen. Warum waren Sie eigentlich so lange weg, Pater Gemmingen?
Ich war so lange weg, weil ich mich nach einem ganz kleinen Herzinfarkt ein bisschen erholen musste. Und meine Vorgesetzten, meine Oberen haben gesagt, du musst jetzt mal wirklich ganz abschalten. Du musst auch mal versuchen, die Arbeit zu vergessen, dich nicht zu definieren durch die Arbeit, sondern wirklich mal tief Luft holen, nach fast 25 Jahren bei Radio Vatikan.
Und wie ist das, wenn man auf einmal von großer Aktivität von 100 auf 0 gesetzt wird?
Ja, ich glaube, auf 0 wurde ich nicht gesetzt. Jedenfalls, das gar nichts tun ist ziemlich langweilig. Ich habe sehr viel gelesen. Ich war natürlich am Anfang in einer Rehabilitation am Starnberger See. War wunderschön, bin auch viel marschiert, weil das gut war für mein Herz. Aber bin dann auch gereist. Sag mal, am Anfang habe ich genau genommen ziemlich viel Exegese studiert, Bibelwissenschaft. Weil ich bin da bis jetzt eigentlich ziemlich schwach auf der Brust und habe theologische Bücher gelesen, natürlich auch Jesus von Nazareth von Papst Benedikt. Aber dann bin ich, wie gesagt, auch relativ viel gereist. Ich hatte Lust. Mein Provinzial hat gesagt, okay, wenn dir Paris gut tut für dein Herz, dann geh ruhig nach Paris. Und dann bin ich mit 2 älteren Damen, die ich gut kenne, im Auto an die Ostsee gefahren und war da ein paar Tage an der Ostsee und bin dann mit per Zug runter nach Berlin und nach Leipzig und nach Nürnberg und habe wahnsinnig genossen, Museen und historische Orte, und das hat wirklich meine Seele gefüllt.
Wenn man nach über 20 Jahren ständig in Nähe des Vatikans auf einmal so herauskatapultiert wird und länger als ein halbes Jahr dann auf einmal von Deutschland oder von der Ostsee, vom Starnberger See, von Paris aus zurückblickt Richtung Vatikan. Ändert sich dann der Blick auf Papst, auf Vatikan, auch auf die Weltkirche?
Ja, der Blick ändert sich etwas. Zum Beispiel muss ich sagen, von der Reise des Papstes nach Brasilien habe ich in Deutschland fast nichts mitbekommen. Auch von der Reise nach Österreich nicht sehr viel. Ich habe gemerkt, wenn man hier in Rom ist und natürlich bei Radio Vatikan arbeitet und für den Papst, dann nimmt man natürlich alles sofort wahr. Wenn man weiter weg ist, tritt der Papst und der Vatikan in den Hintergrund und man hat mehr die Augen eines Normalchristen, eines Normalkatholiken, der sich auch über dies oder jenes im Vatikan wundert oder ärgert. Zum Beispiel habe ich wahnsinnig mitbekommen, wie viel Scherben gemacht hat diese Erklärung, dass die evangelische Kirche keine Kirche ist, im eigentlichen katholischen Sinn. Das hat wirklich wahnsinnig viele Scherben gemacht und man sieht wirklich vieles recht anders, wenn man etwas weiter weg ist, längere Zeit.
Jetzt, wo Sie wieder neu antreten, haben Sie viele gute Vorsätze. Werden wir künftig alles anders oder besser machen hier bei Radio Vatikan?
Ja, ich habe viele Vorsätze, Pläne. Da ich jetzt schon über 70 Jahre alt bin, sage ich mir, langsam müsstest du ein bisschen weiser werden und vielleicht manches anders und weiser angehen und vielleicht mit mehr Ruhe und dadurch aber dann auch trotzdem effizienter. Außerdem habe ich vor, den Vatikan noch ein bisschen genauer kennenzulernen. Man mag sich wundern, wenn ich sage, ich kenne vieles im Vatikan eigentlich noch nicht so genau, wie ich das kennen möchte, um vielleicht den einen oder anderen Vorschlag zu machen, wie dies oder jenes in der Kirche noch besser laufen könnte.
Das war ein Gespräch mit Pater Eberhard von Gemmingen. Wechseln wir aber Thema bzw. Glauben. Der Islam feiert das Ende des Fastenmonats Ramadan. Stefan Kempis hat für unsere muslimische Brüder und Schwester das Thema in die Feder geschrieben.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, am Freitag vor einer Woche, ich war in der jordanischen Hauptstadt Amman, in meinem Hotelzimmer und zappte so durch die Fernsehkanäle. Auf Kanal 13, das Symbol war eine grüne Palme, so eine Dattelpalme, da wurde live aus der großen Moschee von Mekka das Freitagsgebet übertragen. Betörende Bilder, tausende von Moslems in simpler weißer Pilgerkleidung, die dem Singsang eines Imams lauschen, grünliches Lampenlicht, Marmorböden, die so spiegelten, Dämmerung über den spitzen Minaretten. Zum hypnotisierenden Eindruck trägt auch noch die Langsamkeit der Kameras bei. Ganz allmähliche Schwenks über die Köpfe, ständig Überblendungen. Dazu englische Untertitel, die den Sinn des auf Arabisch Gesungenen wiedergeben. Und dann die Umra, also der Zug der Weißgekleideten rund um die Kaaba. Das sind jetzt einfach mal aus Journalistensicht gesagt sehr starke Bilder, irgendwie archetypisch. Ein großer schwarzer Block in einer arabischen Wüstenstadt und drumherum kreisen in unaufhörlicher Bewegung weiß gekleidete Männer und Frauen. »Ach, haben Sie das auch gesehen?« sagt hinterher Herr Out zu mir. Das ist ein mitreisender Journalist von einer großen deutschen Tageszeitung. »Das habe ich auch gesehen. Ich schaue mir das jedes Jahr an, auch von Deutschland aus. Ich krieg das ja über Satellit.« Später sah ich dann überall in Amman und in anderen Städten der Region, in die wir dann weiterfuhren, große sogenannte Iftar-Zelte zum sogenannten Fastenbrechen am Abend. Bunte Lampions überall, auch die Armen als Tischgäste willkommen, grün angestrahlte Moscheen, in die Leute mit Sandalen rein und rausliefen. Unterwegs sein als Pilger, fasten, sich zurückbesinnen auf das Einfache, auf das Wesentliche im Leben, auf Gott, auf die Mitmenschen, auf unseren Platz in der Welt, das sind die Zutaten großer Religion. Sehr eindringlich wüstenhaft führt uns das der Islam vor Augen. Das Fasten, die Pilgerfahrt, eindringliche Bilder. Aber uns Christen erinnert das daran, dass wir das ja auch haben. Die Fastenzeit, bei uns oft etwas abgerutscht in eine Art Wohlfühlphase. Vielleicht gewinnt sie bei uns wieder an ursprünglicher prophetischer Kraft, wenn wir uns von den Bildern dieses Ramadan inspirieren lassen. Die Fastenzeit ist eine christliche Spiegelung der Wüstenzeit Israels nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Und sie wirft uns, genauso wie die Moslems, die wir in Mekka um die Kaaba kreisen sehen, zurück in eine Zeit, in der Gott in der Wüste auf uns wartete. »Ich habe dich in die Wüste geführt«, sagt Gott beim Propheten Hosea. Wüste, das ist der Ort der ersten Liebe, der Ort der verrückten Liebe Gottes zu uns. So spricht der Herr, ich denke an deine Jugendtreue, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du mir in die Wüste gefolgt bist, in das Land ohne Aussaat. Ich will sie selbst verführen, ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben, dann traue ich dir mich an auf ewig. Fastenzeit, Ramadan, Rückkehr in die Wüste, zurück zu den Ursprüngen, zur Liebe Gottes, der dort auf uns wartet. Die Wüste ist aber auch der Ort der Wahrheit. Hier offenbart sich Gott am Sinai, in dieser schroffen, harten Umgebung, die zur Entscheidung herausfordert. Hier zeigt sich der eine Gott. Der eine Gott kommt aus der Wüste, schreibt ein bekannter Religionswissenschaftler. Moses, Jesus, Mohammed, alle die, die den einen Gott gepredigt haben, kamen aus der Wüste. Die Wüste ist der natürliche Ort des Monotheismus. Wenn Jesus dann 40 Tage in der Wüste fastet, Urbild unserer Fastenzeit, dann vollzieht er genau die Versuchung nach, vor die Israel sich bei seinem Exodus immer wieder gestellt sah. Gott nicht als den Einzigen anzuerkennen, ihn auf die Probe zu stellen, ihn relativ zu sehen. Indem Jesus diese Versuchungen überwindet und sich das Ja zu Gott in der Wüste abbringt, wird er selbst zum neuen Israel. Kein Wunder, dass in den ersten Jahrhunderten des Christentums ein regelrechter Ansturm in die Wüste einsetzt. Asketen aller Art suchen hier die Gotteserfahrung. Du fürchtest die Armut? Christus aber nennt die Armen selig, schreibt einer der zeitweisen Wüstenväter dieser Jahrhunderte, der heilige Hieronymus. Dir starrt das wirre Haar des ungewaschenen Kopfes, doch dein Kopf ist Christus. Du fürchtest die öde Weite der Wüste? Denk doch einfach an das Paradies. Die Spiritualität der Wüste beeinflusst die deutschen Mystiker wie Meister Eckhart und durchtränkt zutiefst den Karmelorden. Charles de Foucault, der Wüsteneinsiedler aus dem Gebiet der Tuareg, wird zum Grenzgänger nicht nur zwischen Himmel und Erde, sondern auch zwischen Christentum und Islam. Und ist nicht auch die Kirche, von der das Zweite Vatikanische Konzil vor 45 Jahren gesprochen hat, dieses Volk Gottes unterwegs, eine Gemeinschaft, die durch die Wüste zieht? Unsere Stunde ist die Stunde der Wüste noch, schrieb Alfred Delp in der Nazizeit. Aber diese Wüste ist Bewährung zur großen Freiheit, nicht endgültiges Schicksal. Die Wüsten müssen bestanden werden, die Wüsten der Einsamkeit, der Weglosigkeit, der Schwermut, der Sinnlosigkeit, der Preisgegebenheit. Aber Gott, der die Wüste schuf, so Delp, erschließt auch die Quellen, die sie in fruchtbares Land verwandeln. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir beim Herumzeppen im Fernsehen auf den Kanal aus Mekka stoßen und zum Beispiel sehen, wie die Pilger bei Sonnenaufgang am Berg Arafat beten oder wie sie Steinmale steinigen, die den Teufel symbolisieren, dann brauchen wir nicht heimlich zu lächeln, dann ist das auch nicht weit weg von uns. In der Spiritualität der Wüste treffen wir uns mit dem Islam und auch in der extremen Erfahrung des Ramadan, dieser innerlichen Wüstenwanderung. Fernab aller Differenzen und auch Kriegesrhetorik verbindet uns dieser Drang hin in die Wüste, zur ursprünglichen Begegnung mit dem fordernden, einzigen Gott.
Das war die Sonntagsbetrachtung, eine Sendung von Radio Vatikan. Am Mikrofon Mario Galgano. Laudetur Jesus Christus.